ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich spreche sehr gerne hier mit Menschen, mit denen man gerne auf einer Party länger quatschen würde. Auch wenn man meinen Gast in dieser Folge vermutlich gar nicht so oft auf einer Party antreffen würde, aus Gründen. Es ist Markus Majowski.
Talk mit Thees.
Muss ich aber nicht, ne? Und ich immer, ja, aber Sie können. Muss ich aber nicht, aber man kann. Muss man aber nicht, ne? Ja. Das kann man alles hier bei mir kaufen. Ja, muss man aber nicht, oder? Ja, aber man kann. Und das hat er gemacht. Er hat alle Türen zugemacht und gesagt, hier geht niemand mehr raus, Kaffee trinken oder pinkeln. Wir arbeiten jetzt. Ich finde das alles scheiße, was ihr macht. Und dann, du da hinten, hör auf, so blöd zu gucken und so blöde Kuh. Du in deinen harten Kokainjahren, da warst du irgendwie so der Deibel, der sich selbst zerstört hat. Ja. Und dann war der Tod immer ganz nah. Und jetzt spielst du die beiden Rollen. Jetzt verstehe ich das, warum du immer abhaust bei den Premierenfeiern. Und um 20:30 ruft sie mich an und sagt, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du musst das nicht machen, mit fremden Männern im Fernsehen rummachen. Wenn du Geld brauchst, ruf doch an. Und dann fing der an, mich anzuschreien. Und da habe ich mal eben kurzerhand zurückgeschrien. Und dann irgendwann sagte er zu mir, Herr Majowski, bitte hören Sie auf. Sie haben ein Mikro. Sie sind lauter als ich. Das kann ich nicht ertragen. Lassen Sie uns wieder vertragen.
Schauspieler Markus Majowski ist ein besonderer Gast. Viele wurden erst durch ihn aufmerksam, als er vor vielen Jahren das Werbegesicht eines großen Telekommunikationsunternehmens wurde. Fast noch in der Frühzeit der Handys. Damals entstanden einige sehr kultige Werbespots. Später kamen dann Rollen in diversen Comedy-Formaten wie Die Dreisten Drei oder auch in Ottos Kinofilm Sieben Zwerge oder auch bei Der letzte Zeuge war er dabei. Heute arbeitet Markus Majowski sehr vielseitig, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Außerdem hat er mit Maria und Jasmin, Die Feuer von Teheran, einen Roman veröffentlicht, der Spionageelemente verbindet mit einer Liebesgeschichte. Markus selber hat auch einen besonderen Weg hinter sich. Da gab es wilde Jahre mit Alkohol und Drogen. Gerade noch rechtzeitig konnte er damals die Reißleine ziehen und seitdem teilt er sehr gerne seine Erfahrungen, um anderen zu helfen. Er ist ein extrem offener, ehrlicher und natürlich auch lustiger Typ. Er ist die Art von Person, mit der du Quatsch machen kannst, aber eben auch über sehr tiefgehende Dinge wunderbar sprechen kannst.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo Christian.
Der Schauspieler. Der Schauspieler. Hast du mal was auf Österreichisch gedreht?
Auf Österreichisch?
Geht das?
Ja, da war mal was. Und dann haben wir aber gesagt, ist auch okay, wenn Sie versuchen, Bayerisch zu sprechen. Wir erklären das dann innerhalb der Sendung, dass Sie kein Österreicher sind. Genau.
Das kannst du als Berliner? Bayerisch?
Naja, ein Freund von mir hat mal gesagt, eigentlich haben die Bayern eine ganz andere Physiognomie. Da ist alles im Kehlbereich anders. Ja, das heißt, man muss sich dann schon so ein bisschen körperlich verändern. Aber ich bin noch nicht eingespielt.
Heute Morgen. Ich bin noch nicht eingespielt. Vielen bist du bekannt geworden natürlich als Werbegesicht für das bekannte Telekommunikationsunternehmen, das du immer noch an deiner E-Mail hast, witzigerweise. Das ist so lustig. Ich denke jedes Mal, ich kriege Mail von der Telekom.
Okay.
Weißt du das?
Das haben mittlerweile ja viele dieses Ding. Ich habe viele E-Mail-Adressen, glaube ich. Auch eine ganz schöne, hinten mit MAC. Mac, das war eine der ersten Apple-Adressen. Genau.
Ach.
Ich bin ganz stolz drauf.
Oh, das geht. Nee. Als Domain.
Nee, als Domain nicht.
Also als
Domain. Doch, doch. Aber man sieht man jetzt nicht auf der Homepage.
Mhm. Ja. Ja, mhm. Aber man sieht immer so aus Telekom. Ich denke, wieso kriege ich Post von der Telekom? Ach, echt? Es ist der Markus.
Unfassbar.
Ja. Ja, das steht immer so oben drüber. Einfach so. Anstatt deines Namens steht da einfach nur Telekom.
Ah, ist ja verrückt.
Ja.
Ist lustig. Jetzt zeig das mir.
Ich zeig dir das mal. Ja, weil ich denke nur gerade, wieso kriege ich Post von der Telekom? Es ist so lustig. Guck mal hier, die oberste Mail.
Ja. Ja, das hat sich, also wirklich, also das ist ein Ding. Ja.
Wusstest du auch gar nicht, ja?
Nee, das wusste ich nicht, dass es so ankommt.
Ja, so kommt es an.
Das ist wahrscheinlich meine tiefe Treue zu Tim Höttges, den ich einfach total verehre. Ja.
So, du hast jetzt auch einen Roman geschrieben, zusammen mit einem Freund und Kollegen von dir, Nikola Tegler. Der heißt Maria und Jasmin, Die Feuer von Teheran.
Yep.
Es ist eine Spionagegeschichte, es ist eine Liebesgeschichte.
Und Dark Romans.
Doug Robbins, hey, du schwimmst mit dem Fluss, oder? Also du schwimmst mit.
Ich habe mir selber, mein alter Ego hat mir gesagt, Markus, du musst erzählen, dass du einen Dark Romance Roman geschrieben hast, war mir vorher gar nicht klar. Darf ich es dir kurz erzählen?
Ja, total.
Hab dich jetzt unterbrochen, hoffentlich hast du den Redefluss.
Ich freue mich sehr.
Bist ein Schatz, danke. Es ist so schön hier und er lächelt mich die ganze Zeit an.
Ja, ne? Ja, was meine ich, aber es gibt doch nichts Schöneres, als einfach hier zu sitzen, Zeit zu haben und einfach auch nicht zu wissen, was kommt die nächsten 60 Minuten. Also wir wissen ungefähr, worüber wir sprechen werden, aber wir wissen nicht, wohin uns das führt.
Ja, das war bei mir so bei der Frankfurter Buchmesse. Ich war so perplex über die Reihen in der wunderbaren Wandelhalle da. Und dann, bis ich mitbekommen habe, dass die 200 Fans für mich waren und die 500er Schlangen waren für Dark Romance Autoren aus dem nordischen Bereich. Und dann habe ich ein bisschen Mäuschen gespielt und habe gefragt. Und die jungen Leute sind aufgesprungen und wollten erstmal eine Umarmung oder ein Autogramm. Das ist ja auch völlig noch mehr. Nicht alle, aber einige. Und dann haben die gesagt, ja und? Was schreibst du so? Und dann habe ich ihnen das erzählt. Naja, Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, Übergriffigkeit und so. Aber letztendlich doch auch ganz viel Intensität. Und dann guckt die mich an, die eine, du hast Dark Romance geschrieben, du musst hier auch. Und das müssen die Leute wissen, da hast du viel mehr Fans.
Das ist interessant. Ich hätte gedacht, Dark Romance sei auch immer ein bisschen mit Fantasy-Elementen.
Dachte ich eigentlich auch. Aber da habe ich mich jetzt auch noch nicht so eingelesen. Ich sage jetzt einfach, ich habe ein bisschen Dark Romance drin.
Klar. Ich finde das sehr schön. Ja, bevor wir über Maria, sagst du eigentlich Jasmin oder Jasmin?
Jasmin.
Ja, ey, wollte ich gerade sagen.
Ja, Jasmin, sag ich so. Ne? Ja. Mhm. So wie Güner Jasmin Balic, Integrationsbeauftragte des...
Ich wollte sagen, den Namen kannte ich doch irgendwo her, aber wer war sie nochmal? Ja. Die Seid ihr euch begegnet?
Naja, ich bin ihr begegnet in ihrem letzten Artikel. Erzähle ich auch gerne was darüber nachher. Ein Essay, was sie geschrieben hat, hat mich begeistert. Ja.
Worum ging's da?
Islamismus und Clankriminalität in Berlin.
Oh.
Ja, so passt genau zum Roman. Aber ich erzähle hoffentlich locker und ein bisschen mit Humor darüber, auch wenn es ein schlimmes Thema ist.
Was die Clankriminalität angeht, da sieht es eigentlich schlimmer aus, als wir glauben, oder?
Also das ist Clankriminalität oder Kleinkriminalität?
Ich meinte jetzt die Clankriminalität. Weißt du, als Österreicher würdest du es wahrscheinlich nicht sagen. Die Clankriminalität, die Clankriminalität.
Die Vreni hat wieder ein ordinäres Gewäsch dahergelabert. Er schwamm darüber. Na bravo.
Die Vreni, ja. Was hast du erfahren über Clan-Kriminalität? Jetzt habe ich es ganz bewusst so englisch auch ausgesprochen, Clan-Kriminalität.
Dass die Clan-Kriminalität in Berlin sehr präsent ist, das wissen wir, glaube ich, das spüren wir alle. Dass es aber so tief geht, dass sich sogar die Politik und Bezirksbürgermeister Geschichten da beeinflusst, das wusste ich nicht. Und dass das so ein bisschen so subversiv ist, so hintenrum und mit Mobbing und allem Möglichen, das wusste ich nicht, müsste ich auch nochmal überprüfen. Ich glaube Güner sehr gerne, aber ich hole mir jetzt nochmal ein paar so Originalstimmen zu dem Thema, weil es natürlich auch echt heftig ist. Und wir wollen ja nicht vorverurteilen und uns nicht der Gefahr ausliefern, dass man rassistisch ist, weil denn genau das ist das Problem. Wenn wir auf sowas hinweisen, dass es sowas gibt wie islamistische Strukturen und Leute, die aufs Kalifat hinarbeiten, da müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht, also Rassismus und so weiter, und so. Das ist, muss gut untermauert sein, genau. Und da bin ich gerade dran.
Ja. Sehr. Für einen zweiten Teil offensichtlich dann. Ja, genau. Also, so wie das klingt, denn eigentlich hättest du es abgeschlossen.
Nee, der zweite Teil ist tatsächlich schon angefangen zu schreiben. Der eröffnet mit einer Szene, die an Weihnachten spielt. Und deswegen habe ich mir erlaubt, die Szene ist sehr anrührend, sehr liebevoll, sie jetzt auf meiner Weihnachtslesereise dem Publikum einfach mal so vorzulesen. Okay. Also ich wurde eingeladen vom Darmstädter Domchor und mache eine kleine Weihnachtslesereise durch die Provinz, genau, durch Deutschland. Und die hören dann das erste Kapitel von Die Agenten, heißt der zweite Teil.
Das ist jetzt, also übernächstes Jahr wahrscheinlich geben wird. Oder nächstes Jahr schon.
Nächstes Jahr wird
er rauskommen. Man will es einfach draußen haben. Als Autor will man eigentlich sein Buch auch so schnell wie es geht draußen haben.
Du darfst gerne nachher weiterfragen. Hab viel bevor zu
wir,
erzählen
über genau, Maria. Bevor wir gleich über Maria und Jasmin sprechen. Ganz kurz ein Steckbrief nochmal für alle, die noch nicht so vertraut mit dir sind. Gefühltes Alter?
Gefühltes Alter 54.
Krass. Also mit anderen Worten, du fühlst dich genauso alt, wie du bist.
Ich bin 61.
Okay. Geschwänzter Beruf?
Geschwänzter Beruf. Architekt.
Lieblingswort?
Samfade. Ja, was ist das? Samfade ist, laut meiner damaligen Schauspiellehrerin Else Bongers, ein altjüdisches, altberliner Wort für wunderbar lecker, hervorragend, einfach bon fortunös. Und war damals in den 20er, 30ern, haben die das mal benutzt und war wahrscheinlich auch ein Geheimcode. Ja. Samfade.
Okay, das klingt gar nicht danach, oder? Also der Laut dieses Wortes klingt gar nicht nach. Allein war das Fade, macht es natürlich für uns
Samfade.
Schon mal.
Samfade. Samfade. Ja. Schmackofatz kennst du. Und Schmackofatz, ja. Memfte kennst du auch.
Memfte kenn ich nicht.
Auch ein Altberliner Begriff für gutes Essen. Memfte, also für, ja genau, für, ja, für dampfendes, gutes Essen.
Okay. Bon fortunös kenne ich, das kennen auch nicht alle.
Nee.
Bon fortunös.
Bon fortunös kenne ich. Also, wie sieht Menton, den Begriff, weißt, kennst du auch?
Ah, wie sieht Menton?
Ja, ja. Und dann, genau, und da weißt du auch, wo es herkommt. Ah, ja, da müssen wir nicht drüber reden. Aber hallo,
also kann man nachschlagen. Fiese Matenten hat fiese Matenten, zu tun mit einem Soldat, der irgendwie nachts aus seinem Zelt zur Frau wollte. Oder zur
umgekehrt, wie sieht Menton? Der hat mit dem Finger, so mit dem Finger, mit dem einen Finger immer so gelockt. Und dann haben die Mütter zu ihren Töchtern gesagt, mach mir keine fiese Matenten. Damit war gemeint, der hat gesagt, Visite Martin, ja. Besuche mein Zelt.
Visite Martin.
Hey Kinder, was sind tolle Themen? Hugenottisch, Französisch und Preußisch. War das?
Lieblingsort?
Spanische Küste.
Du bist einer der wenigen, die wirklich einen Ort ganz weit weg wählen. Die meisten, wenn ich mal so einen Steckbrief mache, ich mache das nicht jedes Mal, aber so ab und zu, die antworten immer, mein Wohnzimmer.
Ach, wie schön. Ich, ist aber auch dufte. Wenn ich da mein Wohnzimmer hätte, so die Ecke Cadiz, ja, kann ruhig eine hohe Klippe sein, aber der Blick bitte aufs Meer. Cadiz.
Sehr schön. So, das war der kleine Steckbrief.
Ach echt, das war der schon?
Ja, so ein kleiner Steckbrief für den Einstieg. Mhm. Ja. Wie geht's dir generell? Was macht das Knie?
Ach, wie hübsch. Das Knie ist jetzt zum ersten Mal etwas besser. Ich habe so Beeinträchtigungen, Treppensteigen ist so gut wie unmöglich, aber es ist nicht so, dass meine Kollegen mich nur tragen. Genau. Weißt du, das ist so eine Sache, wenn man so eine Geschichte hat, dann war das eben echt doof, dass ich so 2-3 Festivals absagen musste. Und das hat sich aber, glaube ich, jetzt erstmal eingependelt. Jetzt spiele ich nur noch Rollen, wo ich nicht mehr aus 2 Meter Höhen springen muss oder irgendwelchen Frauen hinterher renne. Ja, also edlen Damen hinterherrennen muss.
Tarzan
vielleicht doch. Ja. Mir wurde gerade Falstaff angeboten in den lustigen Weibern von Windsor. Eine meiner Traumrollen. Wenn man ein bisschen recherchiert, und da draußen werden Zuhörerinnen und Zuhörer sein, die kennen mich schon aus anderen Interviews, habe ich oftmals gesagt auf die Frage hin, was ist deine Lieblingsrolle? Was möchtest du unbedingt mal spielen? Falstaff. Und das sage ich seit 38 Jahren und vor einer Woche habe ich es angeboten.
Er muss es immer mal wieder droppen lassen, dass es irgendjemand hört. Und hast du schon zugesagt?
Ja.
Wo ist es?
Es wird in Braunschweig sein.
Ach, Braunschweig.
Ja, beim Florian Wattermann und einer Altstadt-Komödie. Und damit gehen wir dann auch auf Tournee. Die lustigen Weiber von Windsor. Es hat sich erfüllt.
Du hast schon mal in Braunschweig gespielt, was, oder?
Ich spiele jetzt in Braunschweig.
Ach, jetzt
und
grade.
Habe schon mal in Braunschweig.
Erklären, ja.
Auch auf Tournee schon mal gespielt. Aber jetzt geht's gerade los mit den Proben.
Ich finde, Braunschweig ist schöner als sein Ruf. Mhm. Der Ruf war nämlich eigentlich wirklich also total ramponiert. Und ich war jetzt einmal dazu so eine Ausstellung und dachte, eigentlich total hübsch in Braunschweig.
Es hat viele Parks, genau. Und ich suche immer, wenn ich da bin, nach dem Baucontainer, an den der Fürst gepinkelt hat. Steht aber natürlich nicht mehr da.
Was ist da die Geschichte?
Die legendäre Geschichte. Doch, da hat der Fürst doch hat in der Öffentlichkeit an einem Baucontainer gepinkelt oder so ähnlich und hat dann einen Verweis bekommen.
Aber du meinst nicht den Prinzen von Hannover? Da,
doch,
den. Ach, den meinst du? Ja. Aber das war doch nicht in Braunschweig.
War das nicht in Braunschweig?
Ich dachte, das sei auf der Messe in Hannover gewesen, sogar auf der Expo.
Kann man mal sehen, was der Majowski stille Post von Hören sagt. Ich suche den seit Jahren, diesen Baucontainer. Ich dachte, den haben die da manifestiert und mit Graffiti hier hat der Fürstin gepinkelt. Es ist in Hannover.
Also wir reden von dem Mann von Caroline von Monaco.
Genau,
von dem reden wir.
Genau, von dem reden
also beide Informationen. Aber ich kann mich genauso irren wie du. War das auf der Expo in Hannover?
Jetzt erinnere ich mich. Okay, ja. Das ist so mit dem Multitasking, Kinder. Ist halt so, wie es ist, genau. Und es ist die Nähe auch gar nicht mal so weit zum Harz. Ja.
Ja.
Also Bad Harzburg zum Beispiel. Da war ich neulich für ein Projekt von der evangelischen Kirche. Ist richtig schnunkelig. Finde ich richtig dufte da.
Der Harz ist aber auch ein bisschen trüb teilweise. Der Harz ist ein bisschen düster.
Ja, okay, also, du kennst dich dann vielleicht ein bisschen besser aus.
Ich war mal in Clausthal-Zellerfeld für knapp 2 Jahre bei der Bundeswehr früher.
Ui.
Und das ist schon auch eine düstere Ecke. Also gerade im Herbst, im Frühling, im Winter so. Also
da schreibe ich den zweiten Teil zu Ende.
Ja, bei Harzburg. Ich habe mal eine Sendung gesehen, ich glaube, das war sowas, wie verstehen Sie Spaß mit Frank Elstner?
Ja.
Und er hatte Witzeerzähler da.
Mhm.
Ich komme nur drauf wegen Expo, ja. Weil ich fand das sehr bemerkenswert an diesem Samstagabend.
Ja.
Und da kommen so typische Witzeerzähler aus dem Volk. Ui. Da waren so 5 Stück und die treten gegeneinander an. Und dann wurde, glaube ich, der Witzbold der Sendung gewählt, irgend so etwas Ähnliches. Und es kam ein Mann, ich weiß nicht, woher kam, und erzählte den Witz, sind zwei Freunde irgendwie auf der Weltausstellung. Und, ja. und dann sagt der eine zum anderen, guck mal, da hinten läuft mein Expo. So, ja, und also Witz könnte man jetzt sagen, ja. Ey, was für ein flacher, platter Witz. Aber was ich bemerkenswert fand, dieser Witz wurde zur Primetime am Samstagabend im deutschen Fernsehen erzählt. Und das fand ich irgendwie lustig.
Ja, genau. Der wird wahrscheinlich den Frank Elsner war es, ne?
Frank Elsner Sendung
war es, richtigen genau. Moment erwischt haben bei der Probe. Und dann wird er so gelacht haben, weil er einfach in dem Moment schnell war. Ich glaube, man muss schnell denken. Und dann kommt so ein kleiner, schneller Lacher raus.
Ja. Ja. Ich meine, die Witze werden ja vorher von der Redaktion abgesegnet. Ja. Also die wissen ja, was jetzt die Kandidaten damals, was die erzählen. Aber dass dieser Witz abends läuft, Familienzeit, fand ich irgendwie lustig.
Du fragst mich jetzt aber nicht, ob ich noch einen Witz erzählen möchte.
Nein.
Nein?
Nein.
Ich hätte einen.
Okay.
Wahrscheinlich wird er rausgeschnitten.
Ich kann mir ja keine, wird nichts rausgeschnitten.
Okay, also
ich kann mir ja nichts merken.
Ich sage erzählen, okay? Ist ja eher so ein Rätsel, Witzrätsel. Okay. Wenn sich eine rechtsradikale Terroristin, ja, kann man sich vorstellen, rechtsradikale Terroristin, wenn die sich ins Knie schießt, aua, und dann versucht, beim Amt eine Krankschreibung einzureichen, heide Witzka, welches Kreuz bzw. welchen Haken muss ich da eigentlich wo machen? Schönes Wortspiel, ich weiß. Mhm. Hakenkreuz. Unfähig zur Radikalisierung.
Okay, aber unfähig zur Radikalisierung.
Krankschreibung.
Ja. Aha, okay. Puh, da müssen wir aber erstmal nachdenken hier.
Ja, natürlich ist was zum Nachdenken, ja. Wenn eine rechtsradikale Terroristin sich ins Knie schießt und dann versucht, beim Amt eine Krankschreibung einzureichen, welchen Haken bzw. welches Kreuz muss sie da eigentlich wo machen? Schönes Wortspiel, Hakenkreuz.
Na, es gehört dazu, drauf? Es gehört zum Witz erzählt dazu, genau, das zu sagen.
Unfähig zur Radikalisierung.
Also ich finde, der hat schon auch ein gutes Niveau, aber auch. Ich finde, das ist eine andere Ebene als Expo.
Ist aus meinem Soloprogramm. Also. Du an einem dieser Tage, damit tue ich ab April nächsten Jahres. Du an einem dieser
wieder.
Tage.
Du an einem dieser Tage. Mhm. Aber auch da ist das Knie wieder drin. Du siehst, das Knie verfolgt dich.
Ja, das ist so.
Also, ja. Ja, das Knie. Aber was wurde ausgetauscht beim Knie, wenn ich so kurz medizinisch nachfragen darf? Weil das finde ich immer sehr interessant. Mhm. Hüften gehen ja ganz schnell und ganz easy.
Ja, ich bin kein Arzt. Ich gebe hier keine Ratschläge. Ich erzähle nur von mir. Es ist eine Vollprothese. Und das heißt das Kniegelenk.
Ja,
ne? Und wenn man dann aufwacht und der behandelnde Arzt, mit dem man dann auch noch befreundet ist, als erstes zu dir sagt, na Markus, da muss ich aber ganz schön sägen, du hast ja ganz schön harte Knochen. Dann ist man natürlich erstmal geschockt und das Schockierendsein, das hört ja irgendwie nicht auf, weil die haben irgendwas bei dem Schnitt falsch gemacht. Du kannst da so Nervenbahnen treffen oder Lymphbahnen, keine Ahnung. Okay. Die Schmerzen drumherum und die Taubheit und dieses ganze Eingeschränktsein, das war jetzt 1,5 Jahre und ist immer noch da. Ich habe mich aber daran gewöhnt. Und sie hätten, und jetzt kommt meine eigene Erfahrung, laut ein paar verschiedenen Ärzten, die ich noch befragt habe, man hätte noch die Kniescheibe machen müssen sollen. Mhm. Weil ich war ja zu dem Zeitpunkt 59, 60. Und das hätte der sehen müssen. Vielleicht wollte er mich schonen oder was auch immer. Eigentlich war es ein Meniskusschaden, deswegen wurde das Ganze aus. Und wenn dann man noch die Kniescheibe mitgemacht hätte, dann wäre es dufte gewesen. Und vielleicht hilft ja auch der Hinweis, dem Arzt bitte unbedingt oder der Ärztin unbedingt vor der OP sagen, du hör mal, schneid bitte gerade runter, ja, und guck, dass du keine Nervenbahnen triffst. Es ist wirklich ganz blöd gelaufen. Aber ich fühle mich gut, ich lächel dich an, du lächelst mich zurück, toll. Also was wollen wir mehr?
Bei einer Freundin von mir, ist jetzt schon viele Jahre her, hat man mal eine Schere im Knie vergessen bei einer OP. Eine kleine Schere, die sind dann doch relativ klein. Und es ging und ging, das Knie ließ sich nicht biegen. Und die wussten nicht, was los ist. Und haben gesagt, ja, stellen Sie sich nicht so an, Sie müssen langsam das Knie mal biegen können. Und dann haben sie es dann am Ende doch nochmal aufgemacht und haben die Schere gefunden.
Eieieiei. Also wirklich, es ist, ja, aber wie gesagt, wir sind die weißen Könige sind nicht immer perfekt.
Nein. Diese Geschichte, Maria und Jasmin, wo kam diese Geschichte her? Denn das ist ja auch eine durchaus Geschichte mit ganz vielen verschiedenen Facetten. Ihr habt zwei weibliche Hauptdarstellerinnen, sozusagen Protagonistinnen in diesem Roman. Mhm. Auch das ist erstmal ganz ungewöhnlich.
Ja.
Dann wirklich eine Vielzahl von Ebenen, Islamismus und Terror und so weiter und so fort.
Ja.
Also Dafür muss man schon mal so ein kleines bisschen recherchieren. Man hätte auch eine einfachere Geschichte schreiben können.
Ja.
Aber ihr wolltet es anders.
Welche Frage soll ich zuerst beantworten?
Wo kam diese Geschichte her?
Eine iranische Freundin aus meinem Bekannten- und Freundeskreis. Ich sag mal erstmal Bekanntenkreis oder dann eine sehr intensive Freundschaft, hat mir ihre Lebensgeschichte anvertraut. Mhm. Und die Base ist, sie ist als 14-jähriges Mädchen in die Lager, in die Ausbildungslager der iranischen Revolutionsgarden gekommen, ist zur Killerin erzogen worden, zur Kindersoldatin. Und dann hat sie noch eine ziemlich perfide, schlimme Ausbildung gemacht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, zur Sexarbeiterin.
Ja.
Und ist mit diesem Ganzen nach Deutschland gekommen, als 16-jähriges Mädchen und hier verschachert worden, ein großes türkisches Immobilienunternehmen, da hat sie gearbeitet. Und die Lebensgeschichte, die sie mir dann erzählt hat, mit all ihren fürchterlichen Geschichten, Verletzungen von Frauenrechten, Indoktrinierung, Konditionierung, all diese Sachen, die habe ich aufgegriffen, als Base aufgeschrieben und dann einen Roman darum gebaut, weil ich mir gesagt habe, und ich habe mich gefragt, schafft es die Liebe zwischen zwei Frauen, nämlich Maria und Jasmin, einen Menschen, der zum Killer ausgebildet wurde, Jasmin.
Genau, und das ist auch tatsächlich, ich glaube, das können wir verraten, es ist auch wirklich der Hintergrund von Jasmin, die als Immobilienmaklerin in Deutschland arbeitet.
Ja.
Aber es ist tatsächlich ihr Hintergrund.
Das ist ihr Hintergrund, genau.
Auch im Roman.
Und, schafft es sozusagen, diese Liebe zwischen diesen beiden Frauen, die Jasmin zu retten. Zu retten, zu heilen und so. Und diese Frage habe ich mir während des Schreibens gestellt und es war spannend. Und irgendwann habe ich ein halbes Jahr vor Veröffentlichung Nikolai Tegeler dazu geholt und der hat mir geholfen, dass die Sätze ein bisschen kürzer werden bei mir. Ich neige dazu, so ein bisschen hyperelaboriert manchmal zu schreiben.
Ja.
Und immer noch. Abi habe ich 82 gemacht, das Abitur habe ich 1982 gemacht und da war das schon der Punkt meines Deutschlehrers. Ich gebe dir das mit auf den Weg. Bitte mach kürzere Sätze.
Gibt's den noch? Kann er dein Buch lesen?
Der wird noch leben. Ja, der ist bestimmt nicht. Ja, der wird noch leben und ich denke mal, der beobachtet auch mich. Die Deutschlehrerin, die ich vorher hatte, Hannelore, ich sage jetzt mal nicht die meine liebe Hannelore, die hat mich tatsächlich bei den Nibelungenfestspielen in Worms besucht, in einer Inszenierung von Dieter Wedel. Und da habe ich den Volker von Alzey gespielt und da war sie und hat mich nochmal in den Arm genommen, und weil deutsche Sprache war einfach ihr Lieblingsthema und Nibelungen sowieso.
Dieter Wedel konnte dich nicht abschrecken, oder? Du hast, glaube ich, mehrfach, also mindestens zweimal mit ihm zusammengearbeitet.
Fünfmal
sogar.
Ja, ich habe ganz am Anfang, habe ich ihm mal so einen Steckbrief gemacht. Steckbrief ist das falsche Wort. Stoppzeichen gesetzt. Wie komme ich auf Steckbrief? Guck. Ich habe ihm Stoppzeichen gesetzt. Er war ja unzufrieden mit der Probe in Worms. Und wir proben in dem Wormser Theater, also nicht außen, sondern waren noch in dem Theater selber. Und da konnte er, glaube auf Knopfdruck oder über Mikrofon jemandem sagen, alle Türen zu. Und das hat er gemacht. Er hat alle Türen zugemacht und gesagt, hier geht niemand mehr raus, Kaffee trinken oder pinkeln, wir arbeiten jetzt. Ich finde das alles scheiße, was ihr macht. Und dann, du da hinten, hör auf, so blöd zu gucken und so blöde Kuh. Ja, also der war ja richtig übergriffig. Ja. Und ich hatte am Abend eine Lesung und habe extra frei bekommen dafür. Und er hat gesagt, ihr kommt hier nicht vor 22 Uhr raus. Und dann habe ich gesagt, Herr Wedel, Entschuldigung, ich will nur kurz daran erinnern, Lesung ist um 20 Uhr. Und dann fing er an, mich anzuschreien. Und da habe ich mal eben kurzerhand zurückgeschrien. Und dann irgendwann sagte er zu mir, Herr Majowski, bitte hören Sie auf. Sie haben ein Mikro. Sie sind lauter als ich. Das kann ich nicht ertragen. Lassen Sie uns wieder vertragen. Sie können natürlich nachher zu Ihrer Lesung gehen. Scheiße.
Und dann hat er sich nicht mehr getraut, dich anzublöffen.
Nicht mehr getraut anzublöffen. Und wir haben in den letzten zwei Jahren auch so ein kleines Team gebildet von guten, tollen Kolleginnen und Kollegen, die ihm immer wieder mal so ein Feedback gegeben haben und gesagt haben, das geht mit uns so nicht, wir machen das nicht mit, hör auf, die Leute zu beleidigen und zu kränken, die sitzen im Hotel und weinen und du bist echt übergriffig, aber es hat nichts gebracht. Ich möchte ihn trotzdem nicht hier nachträglich verurteilen, wir alle haben auch seltsame und manchmal dunkle Seiten.
Jeder hat dunkle Seiten, davon leben wir.
Echt?
Nur von, jeder.
Ich schraube gerade eine Flasche auf.
Und ich versuche es ganz leise zu machen.
Nicht, dass ich irgendwie eine dunkle Seite gerade hier verstecken möchte.
Was ist deine dunkelste Seite?
Meine dunkelste Seite, Heidewitzka. Meine Kokainnächte um 2005 rum. Das war mein härtestes Jahr.
Okay. Das war dann aber in der Hochzeit sozusagen.
Ja. Also ich bin ja clean seit 18 Jahren. Ja. Und genau, das war die Partys, die möchte ich nicht nochmal feiern.
Nein. Zu zweit ein Buch schreiben. Das stelle ich mir dann in erster Linie gar nicht so einfach vor. Also Interviews zu zweit machen ist verdammt schwer. Mhm. Und von anderen habe ich auch gehört, auch Bücher zu zweit schreiben, das ist nicht so einfach. Nee. Wie habt ihr es aufgeteilt?
Nico hat ungefähr 3 Kapitel komplett investigativ geschrieben. Ich durfte dann redigieren. Redigieren, wisst ihr alle, heißt, dass man dann noch mal so ein paar Strichvorschläge macht oder guckt, wo der dramaturgische Bogen ein bisschen zappelt. Und ansonsten hat er mir geholfen, durch das Buch zu arbeiten und zu gucken, dass es wirklich spannend bleibt, dass man am dran bleibt. Ne? Also er hat nicht von Anfang an mitgeschrieben. Ich habe 2 Jahre lang alleine an dem Stoff gesessen und bin Nikolai unheimlich dankbar dafür, dass er mich da. Aber es war echt, also teilweise, wenn wir da nachts um 4 Uhr telefoniert haben und ich ihm gesagt habe, du kannst doch nicht die Sache streichen da im 4. Kapitel. Es kommt mir so vor, als ob du das Buch nicht bis zu Ende gelesen hast. Ich habe doch hinten auch was verändert. Na, das musst du mir noch sagen. Da sag ich, naja, wenn du im 4. Kapitel was wegnimmst, dann funktioniert es im 18. nicht mehr. Ja, das musst du mir doch sagen. Mensch, ich sitze hier 3 Stunden und entschuldige bitte nicht in diesem Ton, ja.
Okay. Also es ist anstrengend. Ich fand es auch ganz interessant, weil dass ihr das so förmlich sozusagen eingeteilt habt, das Buch, in Kapitel und dann Abschnitt. Also es wirkt fast wie auf dem Amt. Mhm. Steckt da wirklich eine Idee dahinter? Ja, es wirkt wie so eine Masterarbeit, also wie so eine Diplomarbeit.
Okay.
Aber das fand ich sehr interessant für einen Roman. Das macht es sehr schön überschaubar natürlich.
Also es ist ja lustig, dass dir das auffällt.
Ja, ich finde, das fällt sofort auf.
Dass die Leute jetzt abschrecken und sagen, nein, jetzt müssen wir eine Masterarbeit lesen. Kann natürlich auch sehr übersichtlich sein.
Ja, total. Ja,
also es beginnt ja mit 2 Traktaten, das meinst du wahrscheinlich auch, und Prolog. Und dann erstes Kapitel, Abschnitt 1. Genau, also ich hatte das Gefühl, und dadurch, dass Nico da nie was gesagt hat, das kannst du nicht machen, dachte ich irgendwie, es gefällt ihm. Und ich hatte das Gefühl, bei dem Stoff und der Schwere und dieser Geschichte, die mir geschenkt wurde, hatte ich so ein bisschen die Verpflichtung, auch den Eindruck zu vermitteln, dass ich gut recherchiert habe, dass ich mir das alles ganz genau überlegt habe, bevor ich es hinkleckse. Und daher habe ich da meine sozusagen die Reihenfolge gelassen, so wie ich es im ersten Skript angelegt hatte.
Dann liest sich so kurios. Abschnitt 16.2, Doppelpunkt, Empörung. Also, so heißt das Kapitel. Aber, oder habe ich das nur in der digitalen Version?
Nein,
das
hast du.
Es steht
wirklich,
auch in dem anderen, oder?
Wirklich so.
Also
es ist wirklich
Abschnitt
so.
16.2 und danach kommt Abschnitt 16.3.
Ja, also es hat wirklich, also bis der erste, das finde ich so super.
Wirklich?
So
aber das
Mensch,
fällt einem sofort
auf
Seite 2 schon auf.
Es hat mir noch nie jemand so gesagt. Wenn man jetzt eine Kamera hier hätte, ich raufe mir gerade die Haare.
Ja, du hast auf jeden Fall recherchiert, um ein bisschen das Ambiente auch für diesen Roman zu finden. Eine Rolle spielt auch der Stechlinsee.
Ja.
Also eine Location, die du gut kennst, aus dem privaten. Wie hast du den entdeckt für dich, den Stechlinsee?
Ich habe mal eine Lesung gemacht, da kam der schon drin vor. Ist ein bisschen länger her. Theodor Fontane, für euch da draußen, die Wanderung durch die Mark Brandenburg.
Okay.
Ja, und der Stechlin ist eine Erzählung von ihm und da kommt ein Wesen drin vor, nämlich der Rote Hahn. Der Rote Hahn steigt bei brausendem Wetter, Gewitter und Unwetter also aus dem See empor und peitscht und hat auch Menschen zum Kentern gebracht in ihren Booten und so weiter und so weiter. So, und nun hatte ich...
Fast so eine Lorelei-Figur für so einen kleinen Teich.
Jupp. Naja, ist schon ein kleiner Teich, der ist schon ziemlich groß.
Gute,
er ist übrigens auch kreuzerdartig angelegt. Also es sieht aus wie ein Kreuz von oben aus Satellitenbildern. Auch schön. Und ich war ja auf der Suche, das kannst du ja nicht wissen, ich war auf der Suche nach einer Location, wo Maria ihr Zuhause hat und wo ihre Familie ihre Datsche hat.
Und sie hat bewusst diesen Ort gewählt, weil der See ein Kreuz bildet. Maria sehr religiös.
Ja, oder also das wäre ja dann hätte ja Maria mit mir korrespondieren können noch mehr. Also, du bist gar nicht so schlecht. Sie hat ja tatsächlich mit mir geredet, da kommen wir nachher nochmal zu. Nee, es ist eher das, dass die Nähe zum Atomkraftwerk Rheinsberg mir auch sehr wichtig war. Weil die Mutter von Maria in der letzten Phase der Rückabwicklung vom Atomkraftwerk leitende Chemikerin war und das ist ein ganz entscheidender, super spannender Teil im Buch.
Wann hat Maria zu dir gesprochen?
Während der ganzen Zeit.
Ja.
Und ich durfte sie auch kennenlernen. Genau, sie ist ja auch eine authentische Figur.
Ach, sie ist auch eine authentische Figur?
Yep.
Das wusste ich nicht, ja.
Und genau, ich habe sie kennengelernt und hat sie ein bisschen auch aus dem sie heißt natürlich nicht Maria und Yasemin hieß auch nicht wirklich Yasemin.
Ja, ja. Klar. Mhm. Es gibt diese eine Szene, wo diese beiden Frauen dann dort im Wasser stehen.
Ja.
Ja, also es sind ganz schöne barfuß im Wasser und sie schweigen und sie hören einfach nur zu. Mhm. Und es gibt auch dieses stille Einvernehmen und so. Es ist so eine kleine Schlüsselszene. Wann hast du die geschrieben oder wie habt ihr die geschrieben? Du alleine?
Nikolai hat mir mal kurz vor Weihnachten letztes Jahr einen Katalog geschickt mit Szenen, die ihm noch fehlen. Dazu gehörte eine Szene zwischen den beiden, sie ganz alleine in der Natur. Und da er zu dem Zeitpunkt unheimlich viel beschäftigt war, konnte er das irgendwie eine Sache hat er selber umgesetzt aus dem Katalog und das blieb dann irgendwie so hängen und dann habe ich das zwischen Weihnachten und Neujahr geschrieben, in der eiskalten Jahreszeit und es ist die Lieblingsszene von Nikolai Tegeler geworden.
Guck mal.
Ja.
Eine andere Szene, das ist ja die sogenannte Offenbarungsszene.
Mhm.
Ich glaube Kapitel 4, Abschnitt 9, Punkt 6. Ich bin nicht ganz sicher, welches Kapitel, aber ich glaube, es ist wirklich 9.6.
Ja.
Da erfahren wir ja sehr viel auch das, was du gerade schon angesprochen hast, über den Background zu Yasemin.
Mhm.
Nun hast du das alles ja auch wirklich so selber gehört. Das dann so aufzuschreiben, das ist ja auch fast schon wirklich Grusel. Wie schwer fiel dir das aufzuschreiben? Oder bist du da eher wie so Thriller-Autor? Die haben überhaupt gar kein Problem, irgendwie die gruseligsten Sachen zu schreiben, weil sie damit ihre eigene Angst bekämpfen. Dadurch, dass das einen echten Hintergrund hatte, wie fühlte sich das an für dich?
Ich finde das ganz gut formuliert von dir, aufzuschreiben, durchzugehen, um die eigene Angst zu bewältigen. Mhm. In meinem Soloprogramm sage ich, ich habe keine Angst vor Terror, überhaupt nicht. Und dann stelle ich das auch gleich wieder in Frage. Ich finde, ich glaube, so funktioniert es manchmal vielleicht bei uns Menschen, wenn sowas Schlimmes sich uns offenbart.
Ja.
Und ich als Autor muss es ja aufschreiben. Und natürlich fiel es mir nicht unbedingt leicht, aber ich hatte zugegebenermaßen plötzlich einen Flow. Das war dann plötzlich, da war ein, so als ob mich dieses Blut angetrieben hat. Und diese Vergeltung und diese Horrorpläne, die Yasemin hat, das hat mich schon dann ziemlich angetrieben. Ich stand plötzlich hinter dem Ereignishorizont, sagt man ja in der Quantenphysik oder genau. Ich stand hinter dem Ereignishorizont, wo die Zeit ausgeschaltet war. Ich wusste nicht mehr, wie spät es ist, ob ich was getrunken hatte, ob ich was gegessen hatte. Aber das schwarze Loch hat mich nicht mitgerissen. Ich bin noch da. Ne? Das schwarze Loch, eigenes Horizont,
ja.
Kennst du.
Den roten Hahn hast du auch mit übernommen. Als Motiv.
Ja.
Den echten.
Den habe ich mit übernommen.
Hahn.
Ja.
Mhm.
Genau. Was,
als ein Symbol.
Ja. Und der wird ja sogar von Maria gebaut. Ne? Sie ist ja, darf ich das sagen?
Oder? Ich glaube schon.
Sie ist ja Bildhauerin und Künstlerin, studiert freie Kunst als hochbegabte junge Frau an einer UDK in Berlin. Und die hat den sogar nachgebaut, diesen Hahn, ja. Als Kunstwerk. Das habe ich sehr geliebt, diese Szene.
Also du hast ja mit Menschen auch gesprochen, für die vielleicht auch, oder die sehr vertraut sind mit der Situation, so zwischen zwei Systemen zu stecken.
Mhm.
Wen hast du noch alles anzapfen können aus deinem Freundeskreis,
bei
der Recherche?
Ja, ich habe einen Mann gefunden, sagt man heute, glaube ich sogar, ich habe ihn im Internet gefunden, aber nicht mal hinter, heißt die so. Und ich habe recherchiert und gesagt, ich brauche einen Spezialisten für Terrorabwehr und Terrorprophylaxe in Deutschland und Europa. Mhm. Und dann bin ich auf jemanden gestoßen, der 10 Jahre an der Seite eines Botschafters gearbeitet hat im Mittleren Osten und dann für die große internationale Weltorganisation, deren Namen ich jetzt auch nicht ausspreche, weil ich irgendwie auch nicht in seine Nähe kommen möchte. Ich möchte nicht, dass man seinen Namen findet und recherchiert. Und der hat von mir das Skript bekommen. Er ist also tatsächlich Spezialist, lebt mittlerweile in New York, ist also, wird ab und zu auch in den öffentlichen Medien zitiert. Plötzlich gibt es ein Bild, erscheint dieser Mann. Und der hat das durchgelesen und hat gesagt, Herr Majowski, ganz ehrlich, also erstmal gefällt mir der Stil, so ein paar kleine Holperer noch drin und ich gebe Ihnen auch ein paar Tipps, aber die Frage müssen Sie mir erlauben, woher wissen Sie, dass das gerade irgendwie bei den Geheimdiensten ein echtes Thema ist, was sie da beschreiben. Und dann hat er mir noch einen Begriff mitgegeben. Ich konnte die Frage nicht beantworten. Das war Intuition und natürlich diese authentische Geschichte. Mhm. Weil Yasemin versucht da wirklich was zu bauen. Das werden die Leserinnen mit Schrecken und teilweise auch mit Erstaunen feststellen können. Und da gibt es einen Begriff, den hat er mir mit auf den Weg gegeben, die sogenannte Mosaik Defense. Die ist das ist ein Geheimdienstbegriff, den gibt's auch gar nicht so lange.
Ja.
Da wurde mal eine Definition über die afghanischen Soldaten und Freiheitskämpfer und die, also ich sag jetzt mal die militärische Strategie in Afghanistan, die von der Hisbollah angewendet wurde. Mhm. Die haben sich überlaufen lassen, immer wieder, erst von den Russen, dann von den Amerikanern und so weiter, mehrmals ja in der Geschichte, ja. Und haben dann die Partisanenkriege angefangen. Das heißt, der Feind war drin und war wie gefangen, wie die in dem Netz einer Spinne.
Ja, kleine Nadelstiche überall, an jeder Ecke.
Und haben sich immer wieder eingebildet, sie schaffen es, diese radikal-islamistischen Leute da irgendwie kaputt zu kriegen, haben sie nicht geschafft. Und genau das Gleiche würde der Iran auch machen, wenn Israel einmarschiert. Die würden sich überrollen lassen. Und dann sind die Höhepunkte der Mosaik-Defense die kleinen Nadelstiche, die auch überall auf der Welt, insbesondere aber in Europa, aufflammen würden, nämlich eine erhöhte Frequenz von Terroranschlägen.
Schläfer, Terrorzellen, genau. Überall. Ne?
Und dann hat er, also wie gesagt, der hat mir noch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben und zum Beispiel, also der, dann habe ich versucht, einen Kontakt aufzunehmen zu Nathalie Amiri, die hat mir aber nicht geantwortet. Ich habe sie nur auf Instagram mehrmals angeschrieben und das Konto ist, glaube ich,
Korrespondentin, auch auf dem Fernsehen.
Ja, ich habe dann alles, was sie geschrieben hat und was sie auch über Frauenrechte, und dann bin ich eben auf Veranstaltungen gegangen von persischen Frauen, die sich in Berlin organisiert haben und über die Frauenrevolution dort berichten, diskutieren und auch Männer reinlassen. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht gesagt, dass ich Journalist bin, ich habe gesagt, ich bin Autor und ich durfte da einmal dabei sein.
Ja. Gibt es etwas, was du mit Yasemin teilst? Was haben du und Yasemin gemeinsam?
Ich habe in meinem Leben es versucht und hoffentlich auch erfolgreich, eine Konditionierung zu durchbrechen, die von meiner Krankheit kam. Übergeordnet würde man sagen Alkoholismus. Die viele aus meiner Community sagen, das ist die Sucht. Und dieses über viele Jahre hinweg Nehmen seit dem 15. Lebensjahr hat mich konditioniert. Es ist so eine Art Definition entstanden in meinem ganzen System. Also immer wenn bestimmte Momente waren, dann habe ich zu dem gegriffen, dann zu dem gegriffen, so. Und das habe ich schon bevor ich clean wurde, zur Erklärung, also trocken, frei von Drogen, seit 18 Jahren, habe ich schon angefangen zu durchbrechen. Und das macht Yasemin auch. Ich habe angefangen, mir körperliche Schnipser zu machen, habe mir ein Gummiband umgebunden, habe mit meiner Frau Qigong Yang Sheng gemacht, ein bisschen mehr Sport, habe weniger gegessen. Und ja, man muss auch schon sagen, mir andere Trigger gesucht. Und dazu gehörten dann eben auch spannende TV-Series, also Serien, also besonders spannende Horrorfilme zum Beispiel, ja. Die haben mich weggebracht von meiner Konditionierung, wenn ich im Hotelzimmer saß und hatte es schon versucht, vor der Clean-Zeit nicht zu trinken nach der Vorstellung. Und dann habe ich mir einen Horrorfilm angeguckt und habe dieses Gummiband an der Hand gehabt. Und das macht Yasemin eben auch. Die ritzt sich zwar auch, also ritzt sich richtig am ganzen Körper, das habe ich nicht gemacht. Ja, und dann irgendwann bin ich dann in meinen Gruppen aufgeschlagen und da brauchte ich mich dann nicht mehr schnipsen.
Auch das teilst du mit Yasemin, dass auch sie natürlich möchte, dass Menschen aus ihren Erfahrungen lernen. Es ist ein so wahnsinnig wichtiges Kapitel und es ist ein so wahnsinnig toller Erfolg, dass du das seit 18 Jahren schaffst. Wie schwer ist es für dich, trocken zu bleiben? Denn Alkohol ist ein Problem, das ehrlich gesagt immer stärker wird. Jo. Und viele Menschen, auch in meinem Umfeld, erkennen nicht, dass sie ein Problem haben, weil es so gesellschaftlich akzeptiert ist. Ja. Und es ist ein echtes Problem.
Ja.
Und es wird größer noch.
Ja. Also ich habe das nur geschafft, weil ich das wo ich konnte nicht anders, ich musste aufhören, ich wäre sonst gestorben. Es gibt diesen Punkt der Kapitulation. Das heißt, ich bin an dem Moment aus diesem Fahrstuhl ausgestiegen oder aus diesem Räderwerk. Ja. Erkläre ich auch gleich, was diese Kapitulation war. Und was ich schaffe, ist, warum es funktioniert bei mir immer noch. Ich bin in den Dienst gegangen, in den Service. Das gehört mit zu dem Programm, in dem ich lebe. Das sind mehrere Schritte. Und der letzte Schritt ist, dass ich die Erfahrung und meine und das, was mir geschenkt wurde, weitergebe. Und ich bin im Dienst. Fängt beim Kaffeekochen an, am Flyer verteilen vor einem Meeting oder beim Meeting sharen und hört auf bei zum Beispiel in der Hotline sitzen mehrmals die Woche und Anrufe entgegennehmen.
Machst du auch heute noch?
Ja.
Toll.
Und das hält mich tatsächlich clean. So als erfahrener Älterer über die vielen Jahre, was ich sage, das ist meine Lebensversicherung, diese Meetings. Ja, also diejenigen, die betroffen sind, können sich auch gerne an mich wenden. Es gibt Möglichkeiten, meine Telefonnummer zu finden oder meine E-Mail-Adresse. Es gibt auch den Verein Starke Schultern. Braucht man nur zu googeln. starkeschultern.eu. Und es ist einfach so, dass ich immer auch in den Vorträgen, die ich halte, zum Beispiel für Gesundheitskassen oder für den Berliner Senat, da spreche ich eine Stunde über meine Erfahrung damit und die Menschen, die kommen und betroffen sind, also zuhören möchten, die nehmen sich das, was sie brauchen können, den anderen, den Rest lassen sie einfach liegen. Und das ist auch so ein Prinzip. Wir gehen damit nicht hausieren, dass wir jetzt irgendwie im Besitz der absoluten Weisheit sind. Es funktioniert einfach, weil wir es machen. Und das sind Tausende von Menschen weltweit, die damit trocken und clean geworden sind.
Was für ein spannender Gedanke, aber tatsächlich, dass es hilft, dieses, was man sich erarbeitet hat, weiterzugeben an andere, dass dich das quasi auch gesund hält. Das Weitergeben, dass du nicht alleine mit diesem Erfolg dass bei dir zu Hause sitzt, dann kommt wieder die Einsamkeit und die Versuchung oder so, sondern du gibst es weiter, du beschäftigst dich immer mit der Materie und tust anderen gut. Ja. Und das alleine hilft unglaublich.
Ja, also du beschreibst es gut aus deiner Perspektive. Ich würde es auch so beschreiben. Ich würde dich nur bitten, vielleicht für die Zukunft, dass es eher bedarf keiner Lobhudelei.
Ja.
Oder dass du sagst, ich tue Gutes oder so. Okay. Es ist tatsächlich der Trick. Es ist der Trick. Ich bin nur deswegen clean geblieben, sage ich mir auch. Es steht im Programm und ich sehe es bei anderen auch. Das ist wie ein System. Dadurch funktioniert es. Das heißt, es ist meine Überlebensstrategie. Ich bin dankbar dafür, dass ich es weitergeben kann. Ja. Also es bedarf keiner Dankbarkeit von außen, dass man sagt, oh klatsche, Herr Majowski, toll, dass Sie in der Hotline sitzen.
Überhaupt aber das war auch zum Beispiel gar nicht gemeint.
Okay.
Also das habe ich auch zum Beispiel gar nicht gemeint.
Okay.
Weil hier geht es ja nur einfach um dich und was dir gut tut.
Mhm.
Ich glaube, das hat mit außen eigentlich auch nichts zu tun.
Okay.
Nee, meinte ich jetzt auch gar nicht so. Am Anfang hast du gesagt, du konntest nicht anders. Wir reden dann von einem kalten Entzug.
Jupp.
Reden wir von mehreren oder?
Mehreren kalten Entzügen, ja.
Weil es auch immer mal wieder Rückschritte gibt auf dem Weg dort.
Ja, aber das war auch alles vor der Clean-Zeit. Also während der 18 Jahre nicht. Da gab es kein Stolpern mehr. Da gab es absolut Sense. Nach dem 4. August 2008, besagtes Ereignis, was viele von euch kennen. Ich wurde fotografiert beim Drogenkonsum und die Fotos landen im Vorportal einer großen deutschen Boulevardzeitschrift. Und der Chefredakteur, der vom Nachtdienst, kannte mich und rief mich an. Ich war noch komplett breit, morgens um 5 und sagte, sind hier hochgeladen worden. Das war die Zeit, fotografiere deinen Star, da bekam man 100 Euro dafür. Ich lade dich jetzt nicht hoch, die Bilder, das ist mir zu heiß, das Thema. Wir kennen uns übrigens auch. Ja, kennen wir uns? Ja, wir kennen uns vom Fernsehpreis. Ich mag dich, wir sind per Du. Du bist ein Arschloch und machst dich und deine Familie kaputt. Ich schicke die Bilder jetzt deiner Frau. Und er wusste, dass ich schon versuchte, ich habe ja 2000 geheiratet, muss es irgendwie mitbekommen haben. Dass Barbara, ich hatte mal die Geschichte erzählt, als wir uns kennenlernten, dass sie sagte, du bist süchtig, um 2000 rum, genau, hat sie mir am Kopf zugesagt. Das muss sie also mitbekommen haben, dass ich mich bemüht habe und dass es nicht funktioniert offensichtlich. Und das war meine Kapitulation. Barbara packte die Koffer und war erstmal weg. Und ich bin nach Berlin geflogen und habe dann, konnte nicht anders. Ich habe da seit dem Moment nichts mehr angerührt. Weder harte Drogen, noch weiche Drogen, noch Alkohol. Noch nicht mal ein alkoholfreies Bier.
Ja. Und Barbara ist aber wieder zurückgekommen.
Ja, bist wieder zurückgekommen. Ja. Und das, was du meintest vorher, und danke für die Frage, ja, die kalten Entzüge, das war Das war, ich habe mich teilweise einliefern lassen in Havelhöhe und habe denen versucht weiszumachen, dass ich eine Magenverstimmung habe, weil ich nichts mehr bei mir behalten habe. Auch das ist einer der Punkte und Kennzeichen. Du hast es vorhin erwähnt, es wird immer mehr in unserem Land. Viele Menschen kämpfen damit und wissen nicht, dass sie süchtig sind. Wenn du nichts mehr bei dir behältst und der Alkohol nicht mehr funktioniert, das heißt also, dass du nicht mehr mit und nicht mehr ohne kannst, dann ist das ein komplettes Anzeichen dafür, dass du kurz davor bist, kapitulieren zu dürfen. Und wenn ich gefragt werde, ja, wie viel Bier und Wein oder Wodka darf man denn trinken, dass es nicht auffällig wird, das kann ich einfach nicht beantworten, diese Frage. Du hast sie mir auch gar nicht gestellt. Viele sagen, jeden Abend drei Bier ist schon auffällig.
Abend ein Bier auffällig.
Ja, kommt mir plausibel vor. Aber Himmel, ich will den Leuten noch nicht in ihr Privatleben reinreden. Ich kann den Spaß halt damit nicht mehr haben mit dem Stoff. Ansonsten gibt's ganz viele tolle Leute, die auch mit einem Bierchen oder zwei oder drei tolle Sachen noch machen. Mhm. Es steht mir einfach nicht zu, da ein Urteil drüber zu fällen.
Ist es eigentlich einfacher, wenn man also trocken bleibt, ist es einfacher in Gesellschaft oder alleine?
Trocken zu bleiben?
Ja.
Beides. Beides funktioniert genauso. Okay. Kann ich jetzt gar nicht mehr einordnen. Ich gehe halt früher weg von Events.
Das tust du.
Ja, und auch von einer Premierenfeier. Und der Nikolai Tegler ist mittlerweile auch mein Agent. Und der weiß das genau. Wir machen seit 3 Jahren den Jedermann miteinander. Und da spiele ich abwechselnd den Tod oder den Teufel. Genau, den Tod oder den Teufel. Und den Tod spiele ich lieber. Und irgendwann hat er das begriffen und hat gesagt, ja, das passt ja bei dir auch irgendwie wie die Faust aufs Auge. Du in deinen harten Kokainjahren, da warst du irgendwie so der Deibel, der sich selbst zerstört hat. Ja. Und dann war der Tod immer ganz nah. Und jetzt spielst du die beiden Rollen. Jetzt verstehe ich das, warum du immer abhaust bei den Premierenfeiern. Dann sag ich, ja, na klar, ich kann da nicht mithalten. Und dann bin ich lieber zu Hause mit meinen beiden Havanesern und kuscheln ein bisschen.
Ah, du hast zwei, weil einer ist dabei.
Ja, einer ist dabei.
Wer ist eigentlich dabei? Wie heißt der
das
eigentlich?
Das ist der Uzi, wie die kleine Uzi von der Bundeswehr. Die Vollautomatik, ja. Weil der früher gebellt hat, wie ein Maschinengewehr. Ach so. Und Uzi ist der Jüngere. Ja. Und Tobi, ich rede wahnsinnig schnell, oder? Ist egal.
Nein, ihr kommt tue ich mit. Auch. Man kann es ja auch auf 0,75 abspielen, wenn es also gar nicht anders geht.
Auch nicht schlecht.
Nur im Radio ist
und
es schlecht.
Und dann gibt es noch den Tobi, das heißt Tag und Nacht. Der Tobi ist dunkel, Uzi ist hell. Und wie du weißt, du hast es nur verborgen, dass du es weißt, spielen die beiden ja auch im Roman mit. Und da sind die beiden Charaktere aber vertauscht. Da ist der Tobi, der frechere und der Uzi, der intelligentere. In Wirklichkeit ist der kleine Goldschatz, der hier unten bei mir liegt, ein bisschen dusselig, aber dafür wahnsinnig lustig.
Lustig, weil er auf und abspringt. Ich kenne so einen Hund, der springt immer so auf der Stelle in die Höhe.
Das kann er auch. Das er kann auf dem Frettchen stehen über mehrere Minuten, wie so ein Frettchen. Er sieht auch aus
wie so ein Frettchen. Also so Männchen machen so die beiden Hände wie so ein Eichhörnchen vorne. Genau,
ich glaube, er spiegelt mich einfach und er kennt viele lustige Momente, die ich dann immer versuche aufzuschreiben und manchmal funktioniert es auch.
Ja. Ich will dich noch ganz kurz fragen, wie bist denn du sozialisiert worden eigentlich mit Alkohol? Ich frage nur deshalb, weil ich vor einiger Zeit auch erst mit Nathalie ohne Alkohol, kennst du Nathalie ohne Alkohol? Ist eine Influencerin, die unglaublich Zuspruch hat und unglaublich Menschen anspricht und die selber natürlich alkoholkrank war und jetzt aber wirklich dafür plädiert, null, jeder einzelne Tropfen.
Ja.
Oder sagt sie, Leute, fragt euch, wer könnte ich sein ohne Alkohol?
Ja.
Wer könnte ich sein? Was verpasse ich eigentlich alles an Gefühlen, an Dingen, die ich aktiv wahrnehme, wenn ich keinen Alkohol trinke. Das sei eben das Tolle, wenn man das erstmal geschafft hat.
Ja.
Problem ist aber, komm mit 13 hier, Glas Weinchen, jeden Abend Glas Wein am Tisch. Diese Sozialisation, die ist das Giftige. Mhm. Wie war es bei dir?
Ich würde das ganz gerne ein bisschen verpacken in eine andere Ausdrucksform, weil ich meinen Eltern und meinem Verwandtschaftsgraden nicht wehtun möchte. Mhm. Wenn ihr Partys macht und es ist Halligalli bei euch zu Hause, ich spreche jetzt die Erwachsenen und Eltern an, dann lasst den Alkohol nicht rumstehen, wenn ihr Kleinkinder im Haus habt. Und wenn es Jugendliche sind oder wenn es Kleinkinder, das ist natürlich, ich rede jetzt nicht von Babys oder drei, aber so ab 4, 5, 6, genau.
Okay.
Lasst, wenn ihr den Abwasch macht, macht ihn gleich oder schließt die Tür ab von der Küche, weil die Kinder, ohne dass ihr es wisst, wenn sie dann bei euch sind und erst später ins Bett gebracht werden, die bekommen das mit, dass da was steht und die schlürfen aus den die Reste aus den Cocktailgläsern. Habe ich schon ganz oft gehört. passt auf, ist einer der Horrorszenarien und da beginnt die Sucht. Da beginnt die Sucht, weil wenn ihr öfter feiert, ne, ihr bitte, bitte passt auf, dann guckt das. Wenn ein Gerücht darüber entsteht, dass auf dem Schulhof oder in der Schule gedealt wird, tut euch zusammen, ihr Eltern, versucht es rauszubekommen, bekämpft das mit allen Mitteln, drängt die Dealer aus dem Umfeld eurer Kinder heraus und macht das auch massiv.
Und dann nochmal abschließend kurz, also es fängt bei dir mit kalten Entzügen an, die Wände, dass du es in den Griff bekommen hast. Was hat aber alles geholfen, dass du es auch wirklich geschafft hast? Du hast von den Triggern gesprochen, die positiven Trigger, die du dir selber geschaffen hast. Finde ich wahrscheinlich ein ganz, ganz toller Tipp. Es fängt an mit einem kalten Entzug. Das ist Hölle sicherlich erstmal. Das lässt sich leicht aussprechen, ist aber ganz, ganz schwer. Aber wenn du so nochmal diese drei, vier Dinge, die auch dazu beigetragen haben, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, dass du es geschafft hast vor 16 Jahren, 18 Jahren?
18 Jahre.
Vor 18 mittlerweile.
Erstmal Hilfe suchen. Menschen finden, mit denen du darüber sprechen kannst, denen du dich mitteilen kannst. Dann, wenn du aufhören willst, versuche es gerne erstmal mit Phasen. Also mit, man sagt gerne mal, eine Fastenphase wirklich machen. Also zum Beispiel die Fastenzeit, die klassische, nutzen, um zu gucken, wie kommst du klar ohne Alkohol. Da wirst du merken, wie schwer der Entzug ist. Und wenn dann die Alarmzeichen hochgehen, dann könntest du dann nochmal versuchen, das Ruder ein bisschen rumzureißen. Aber alleine schaffst du das nicht. Erkenne an, dass es eine Higher Power gibt, die größer ist als du. Du bist nicht der Mittelpunkt deines Daseins. Ne? Versuche, deine narzisstische Störung zu erkennen. Versuche zu erkennen, dass du Alkoholiker oder Alkoholikerin bist. Versuche, viel zu Wasser zu trinken in der Zeit. Viel Wasser zu trinken, wenn du entziehst, kalt. Ernähre dich vernünftig, gucke, dass du nicht zornig bist, nicht hungrig, nicht durstig, dass du ein Zuhause hast, dass du einen Ort hast, wo du dich zurückziehen kannst. Ist natürlich wunderbar, generell bei dem Thema Überbelastung, Depression kann man alles mit nutzen. Und bei dem Thema Hilfe holen, ruf doch ruhig auch mal die Telefonnummern an, die in der U-Bahn hängen. Bist du ein Süchtiger, rufe an die Hotline-Nummern und frage nach dem ersten Meeting, das in deiner Nähe ist. Du brauchst nur mitzuteilen, wo du bist gerade. Du brauchst nicht deinen vollen Namen zu sagen. Und dann kommst du in ein 12-Schritte-Meeting. Und das ist der Zauber meiner Clean-Zeit. Das ist das, was hilft, was ich weitergeben kann. Such dir Hilfe im 12-Schritte-Programm.
Das auch auftaucht in dem Buch, auch Jasmin ist Teil, macht diesen 12-Schritte-Plan mit.
Viel trinken also, ne? Vermeide Zorn, Groll, sei nicht übermäßig Hunger, guck, dass du schnell was zu essen bekommst. Ich habe das jetzt neulich erst wieder erlebt. Ich hatte zu einer bestimmten Zeit auf einer High-Time-Arbeitsphase mittags mein Habba-Habba nicht. Mein leckeres Brötchen mit meinem tollen Käse drauf. Und ich habe das wieder mal entdeckt, was das ist, was das auslöst, dieses, wenn du das nicht hast in dem Moment. Und da, wenn sich das dann den ganzen Tag über verteilt und man abends ins Hotel kommt, dann ist man vielleicht auf irgendwas wütend. So, und dann als letztes der Tipp, lasst von zu Hause schon die Kühlschränke in den Hotels von Alkohol befreien. Wenn es deine Partnerin oder dein Partner machen kann, super, an der Rezeption anrufen, keine Scheu haben, bitte räumen sie den Kühlschrank weg, also aus, kein Alkohol drin in den Hotelzimmern.
Ich weiß von dir, dass du ein sehr gläubiger Mensch bist, dass das eine ganz große Rolle spielt in deinem Leben. Inwieweit konnte der Glaube helfen?
Yep. Genau. Also ich finde das ganz toll, dass wir generell, wenn man Christ ist, dass man dazu auch steht und dass man so ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legt und darüber auch erzählt. In dem Fall ist es so, dass ich aus Respekt vor anderen Süchtigen innerhalb des 12-Schritte-Programms auch von der Higher Power spreche. Und wenn ich Gott ausspreche, dann meine ich nicht den christlichen Gott im katholischen, biblischen, evangelischen Sinne. In dem Mal, also ich stelle das nicht in den Vordergrund. Ich würde mich da nicht auf eine Diskussion einlassen, wenn jemand sagt, ja, aber Christentum und so weiter, die haben so schlimme Sachen gemacht, warum sprichst du hier von Gott und so? Mhm. Sondern es ist die Higher Power, die höhere Macht, die größer ist als ich. Und der kann ich nicht nur was anvertrauen, sondern da kann ich auch mit, die kann ich auch mal beschimpfen. Mhm. Und vor allen Dingen eben abgeben, die Sachen, ich bin nicht die optimale Lösung bei der Lösung von allen Problemen, die sich in meinem Leben auftun. Deswegen gebe ich die ab, diese Probleme, und vertraue mich dem an. Ich gebe zu, dass ich mein Leben alleine nicht meistern kann. Dass es da eine Higher Power gibt, und das ist meistens das Gruppengewissen. Das ist, mit plaudere ich ein bisschen, aber ist ja okay, solange ich die Namen nicht nenne. Das Gruppengewissen ist es. Das setzt sich aus den Traditionen zusammen, die wir haben. Wir haben nicht nur 12 Schritte, sondern auch 12 Traditionen. Und wenn man dann danach miteinander noch einen Kaffee trinken geht oder einen Tee trinken geht, dann kriegt man ja auch das ein bisschen Feedback. Und da ist das Gruppengewissen zu spüren auch. Ne? Ansonsten in den Meetings selber gibt es keine Widerrede.
Okay.
Das macht vielen auch Mut. Die sagen, ja, mein Gott, jetzt soll ich wieder in ein Meeting gehen oder ich soll überhaupt in ein Meeting gehen. Das 12-Schritte-Prinzip ist, du kriegst kein Feedback. Du selber nimmst auch nicht Bezug auf andere Beiträge. Du bewertest keine Beiträge. Okay. Du selber wirst auch nicht bewertet. Das macht Mut, deinen Scheiß auf den Tisch zu legen und zu sagen, das habe ich heute auf dem Tisch. Da arbeite ich, da bin ich an mir dran. Bei mir geht's da voran, da gibt's wieder einen Rückschritt. Du kriegst da keine guten Ratschläge.
Okay.
Ja, so wie beim guten Coach kriegst du auch keine Ratschläge. Da wirst du gespiegelt. Und allerhöchstens in den sogenannten Nachmeetings kannst du dann nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen bei den Old, bei den Alten, Längersüchtigen. Ja. Genau, diese Holperer, bitte schmeiß die bitte einfach raus. Bei denen, die länger schon clean sind, da kannst du dir Rat holen. Im Meeting aber selber nicht. Da ist ein geschützter Raum.
Was ist mit den 12 Traditionen gemeint, die es auch noch gibt?
Ja, das ist dann eben so, wie geht man miteinander um?
Okay.
Außenwirksamkeit, die, was das konkrete Programm angeht und den Namen, ne, die heißen ja, ne, nicht in der Öffentlichkeit zu politischen Themen Stellung nehmen und so weiter. Und
okay.
Genau, okay. So wie wir arbeiten. Und
sag mal, wie anonym konntest du denn bleiben? Bei diesen anonymen Alkoholikern dann? Also ich meine, man kannte dich ja auch. Wie ist das dann, als Prominenter in dieser Runde zu sitzen? Ja.
Also das war ganz eindeutig. Ich habe immer gesagt, ach, das ist doch nicht schwer, das schaffe ich schon. So nach dem dritten Meeting immer wieder darauf angesprochen worden. Und ich dann so, okay, wir haben es eigentlich geklärt miteinander. Das war dann vielleicht ein Neuankömmling oder einer, der beim letzten Mal nicht zugehört hat, weil es wird in den Traditionen und in den 12 Schritten auch vorgelesen, dass man beruflich auch anonym bleiben möchte. Und dann war es plötzlich blöd. Also es war eine Zeit lang, dass ich sagte, warum bin ich denn jetzt plötzlich auch dann doch mitten im Meeting, sag mal, bist du nicht der und so? Okay. Und dann kommst du komplett aus deinem Ding raus und fängst du an zu heulen oder bist gleich gerade am Wasser gebaut. Und dann ist es nochmal, oh, ich dachte immer, du bist lustig und so, jetzt sitzt du hier und bist auch einer von uns und so. Also das war wirklich heikel, ja. Oder in so Meetings in Kontakt stellen, wenn ich auf Tournee war, das über den Tisch dann doch mal so von so ganz alten Zeitungslesend und Zigarre rauchend, das war damals noch so, ist mittlerweile nicht mehr. Dann über den Tisch geteilt wurde, irgendwie, du Prominente, du fällst dich auf was Besseres und so weiter. Und also das passiert nicht mehr. So, also das ist so. Und dann irgendwann kam der Moment, dass meine Freundin zu mir sagte innerhalb des Programms, weißt du, wenn ich so deinen Weg jetzt angucke und so wie du das lebst, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du auch wie so ein Botschafter für uns eines Tages sein wirst. Ich weiß, es kollidiert so ein bisschen mit den Traditionen, aber letztendlich bist du ja fast der Einzige von uns, der nicht anonym ist, ja. Du weißt gar nicht, was ich für einen Beruf habe und so. Du kennst wahrscheinlich noch nicht mal meinen Nachnamen. Und das hat sich tatsächlich bewahrheitet. Ich bin in den Vorträgen, die ich halte für die Suchtprävention vom Berliner Senat oder für Gesundheitskassen, bin ich ein bisschen Botschafter, und wir sitzen ja jetzt hier und sagen auch 12-Schritte-Programm, also auf den Punkt gebracht. Ich erzähle darüber. Ich breche nur einfach nicht die Regel, dass ich die Namen nicht ausspreche von exakt den Meetings, in denen ich bin.
Danke für die Informationen auf jeden Fall. Es ist immer gut zu hören, und das, ich weiß, dass immer sehr viele ein offenes Ohr haben, wenn Menschen einfach von sich selber berichten. Es ist immer so. Es ist ganz viel. Depression ist ein ganz großes Thema. Wann auch immer jemand spricht über seine Erfahrung mit der Depression, Jo. Melden Sie sich alle dankbar, wollen wissen, wo, wann, wie. Also ja. Ja, es ist ein gutes Thema. Und das sagt jemand, der noch nie Alkohol getrunken hat.
Hey, hey.
Deswegen, aber das führt aber auch dazu, dass ich natürlich nicht authentisch bin. Ich kann jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger rumgehen und sagen, ihr solltet keinen Alkohol trinken.
Richtig.
Verstehst du? Ich bin nicht in der Lage dazu.
Richtig, aber du bist einer derjenigen, die weißt vorhin du? Die Influencerin gesagt hat, aber was verpasst du eventuell,
ja.
Dass du zu dem wirst, ja. der du mal warst. Und das ist ja bei uns auch das Thema. Wir werden wieder zu dem oder diejenigen, die wir mal waren. Und du leuchtest mich hier an, strahlst also Leute wirklich, da sitzt da so ein fröhlicher und liebevoller Mensch mir hier gegenüber. Danke, Christian, dafür.
Dann wird es jetzt ein bisschen leichter. Drei Fragen, entweder oder. Rampensau oder Denkerpose?
Denkerpose.
Aber die habe ich kurz gefragt, habe ich mich echt gefragt, ob du nicht mal so, ach gerade, du hast ja ganz viel Theater gespielt in deinem Leben, tust es heute noch, aber gerade auch so in der Anfangszeit, ob du nicht so Typ Rampensau bist.
Ich bin ein Fan von vielleicht auch seit kurzem, von intensiver Probenarbeit. Nee, eigentlich schon immer. Und da ist es so, dass beides ist lustig, interessant, ja. Klar, oftmals sagen auch Kollegen zu mir, hast du jetzt aber die Rampensau rausgelassen. Und dann sagt wieder der Regisseur, du bist da irgendwie so grummelig und so weiter. Und das ist dann der Punkt, wo ich sagen kann, ja, weil ich den Charakter irgendwie noch nicht gegriffen habe. Mhm. Und deswegen fällt mir gerade eins, Denkerpose würde mir besser gefallen.
Ja, du hast aber auch natürlich etwas sehr Weiches. Von daher, das passt zur Denkerpose. Und ganz ehrlich, deine Frisur, die ist Denkerpose.
Oh, ja.
Weil die hat was Philosophisches so.
Ist ja verrückt.
Ja. Ich finde es so schön ein bisschen strubbelig. So an den Seiten, weißt du, sind ja immer so schön strubbelig. Die stehen ja immer so geil zur Seite.
Echt?
So nach außen.
Wenn ich aus dem Haus gehe, dann versuche ich immer Napoleon Bonaparte oder Cäsar für Arme, das alles nach vorne zu kämmen. Aber nach 5 Minuten ist es wieder oben.
So, WG oder Eremit im Garten von Rosa von Braunheim?
Um Gottes Willen, bitte nicht bei Rosa. WG.
WG. Wärst du denn heute ein gutes WG-Mitglied?
Ich denke schon.
Okay.
Ja, mein Lieber, ich denke schon. Ich würde dir ab und zu auch mal deine Wäsche waschen.
Wirklich? Nein.
Du darfst doch
die anderen nicht verziehen.
Ich habe einfach nur in der Rosa von Braunheim Pose gearbeitet. Konnte nur nicht so nah sein wie du. Das hast du besser hinbekommen.
Also, ihr habt es gar nicht mit der Absicht. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie Rosa von Braunheim klingt.
Du hast aber
ohne
eben
Witz.
Typisch eben ein
Nasal
so ein bisschen.
Aber das war...
Das kann ich gar nicht im Moment.
Ja, das war auch nicht beabsichtigt, ehrlich gesagt.
Ein paar Stimmübungen machen.
Ich habe den noch nie sprechen hören.
Ja, ist ein geiler Typ, gar keine Frage.
Ja.
Aber bitte nicht. Ja.
Nein, Vicky, ist doch schön. Freuen sich auch andere wieder.
Genau.
Weil du Wäsche wäschst. Und natürlich aber auch gute Witze erzählen kannst.
Okay.
Über die man ein bisschen nachdenken muss, aber das ist ja das Gute. Und Cello oder Bongo?
Cello.
Cello.
Warum?
Warum? Dein Vater war tatsächlich Cellist bei den Berliner Philharmonikern.
Yeah.
Das weiß ich.
Und da hat mich nie zu dem Instrument gezwungen. Kleines Geheimnis, wenn ihr euch wünscht, dass eure Kinder Musik machen, stellt einfach das Instrument hin und lasst es wirken. Bitte zwingt die Kinder nicht. Das bringt gar nichts.
Kannst du ein Instrument?
Ja, Klavier. Also, muss ich mir immer wieder raufschaufeln. Akkordeon und Nasenflöte.
Okay, ja, du lächelst jetzt eher als ich. Ich habe kurz überlegt, ob ich lächle, aber du hast
die Nasenflöte, ganz tolles Instrument. Das hält man sich an die Nase, so ein kleines Holzstück. Man kann es auch googeln. Bitte nicht die Plastikteile kaufen, sondern die kleinen Holzteile. Und dann pfeift man, so wie man auch durch den Mund pfeifen würde, nur durch die Nase. Das erfordert ein bisschen Übung. Ich gebe es zu.
Hat einer von den Berliner Philharmonikern jemals Nasenflöte gespielt in einem der Stücke? Nein.
Nö.
Gibt es nicht. Nein.
Nö.
Das möchten wir nochmal sehen, oder?
Ja, hätte gepasst bei einer Geschichte, die ich mit den Philharmonikern zusammen gemacht habe. Da habe ich Karneval der Tiere gemacht. Mhm. Da hätte ich die Nasenflöte mitbringen können, wenn ich sie schon gehabt hätte. Okay. Habe ich aber nicht gehabt. Da habe ich verrückten Markus gespielt. Und die haben, als ich auftrat, haben die den Pink Panther Melodie gespielt.
Oh.
In Anlehnung, als Hommage an meine Zeit mit dem Magenta Riesen.
Mhm.
Also ich wurde angekündigt, dann trat ich auf und dann haben die tatsächlich den Pink Panther gespielt. Und dann ging es los mit dem Karneval der Tiere.
Oh mein Gott.
Es war schön.
Das war eine verrückte Zeit wahrscheinlich, oder? Als du damals diese Werbespots gemacht hast und plötzlich jeder in Deutschland dich kannte.
Jo.
Also spätestens dann kannte dich jeder.
Ja.
Eine verrückte Zeit, oder? Wie blickst du heute auf die Zeit zurück? Ich meine, du hast 2015 ja, glaube ich, dann nochmal ein paar Spots gemacht.
Genau.
Aber
die kamen nochmal auf Wunsch von Tim, dem Vorstand. Und Ja, wie blicke ich darauf zurück? Also total irre, das ist wie meine Heimat. Ich bin da, habe da gelernt, auch Sketches zu schreiben. Das durfte ich dann später auch nochmal benutzen und benutze es heute noch, weil ich habe die teilweise am Set nochmal umgeschrieben und durfte, glaube ich, auch ein, zwei komplette Ideen einbringen.
Mit und also ich verkaufe Telefone mit ohne Schnur.
Genau. Ist von dir? Die Idee ist nicht von mir. Und war Wahnsinn. Also allein, wie es anfing, das haben bestimmt einige von euch mitbekommen. Wir haben die ersten drei Spots gedreht und da hieß es, naja, wir machen nur drei und das lohnt sich eher. Also das ist so. Aber danke. Wir drehen die jetzt mal. Und dann mussten die Margen aus Österreich zurückordern von den schnurlosen Telefonen, weil sie in Deutschland ausverkauft waren. Weil die so knallten. Und das war, ich habe den ersten Spot mit einem Kollegen vom Berliner Ensemble gedreht, der diesen wunderbaren älteren Herrn gespielt hat, der gesagt hat, muss ich aber nicht, ne? Und ich immer, ja, aber sie können. Muss ich aber nicht, aber man kann. Muss man aber nicht, ne? Ja. Und das kann man alles hier bei mir kaufen. Ja, muss man aber nicht, oder? Ja, aber man kann.
Das ist ja schön, weil ich erinnere mich an keinen einzigen Spot. Ich weiß, dass ich sie damals gesehen habe, aber ich habe nichts mehr.
Ja, oder von Udo Lindenberg, der mitten beim Dreh sagte, lass dir in der Hektik dieser Zeiten deine Seele nicht entgleiten. Und das haben die genommen. Die haben das genommen, das hat er improvisiert. Und die haben das gesendet, ja. Oder Rudi Carrell oder Erich Ribbeck oder Franz Beckenbauer. Also es war echt irre. Wenn ich denen gesagt habe, das T-Konzept C522 zeichnet sich aus durch leichte Bedienung über einfache Menüführung mittels Display. Der Regisseur brüllte immer, bitte noch ein bisschen schneller. Dann kam man die Antwort, mittels was? Mittels Display. Und was ist das da? Das Display. Aha. Und diese Spots, du hast ja keinen gesehen, die waren
Anti-Werbung. Ich habe sie gesehen, aber ich erinnere mich nicht mehr.
Die waren Anti-Werbung, weil die eigentlich nie als was hinten raus angeprallt haben, sondern das offen gelassen haben. Ich bin von einem Fettnäpfchen ins andere getreten. Ein Verkäufer, der Liebling der Nation meinetwegen, ja, oder der Schwiegermütter, aber letztendlich war es Anti-Werbung und deswegen haben die Leute zugegriffen. Ich glaube, weil sie sich nicht verarscht gefühlt haben, sondern einfach gesehen haben, da ist irgendwie jemand, der erzählt mir eine Geschichte. Ja. Und nebenbei kann ich auch noch ein Produkt kennenlernen. So funktioniert gute Werbung.
Was war die krasseste Veränderung für dich in deinem Leben damals, als diese Spots so richtig abgingen? Was hat sich verändert für dich?
Erstmal bekam ich einen auf den Deckel von Produzenten, die mich mochten. Und die haben gesagt, eigentlich, du bist doch nicht Mario Adorf, dich kennt doch noch gar keiner. Ja, man macht doch erst Werbung, wenn man bekannt ist. Und ich sage, okay, ich mach's halt anders. Ja, und du wirst auch noch keine Aufträge mehr bekommen und machst jetzt Werbung und so weiter. Nee, es war anders. Es waren Redakteure von den Öffentlich-Rechtlichen, die komplett an mich geglaubt haben. Und ich habe dann tolle Kommissare, Ermittler gespielt, sogar Gerichtsmediziner bei Zapek. Ich habe praktisch den lustigen Gerichtsmediziner per excellence erfunden. Weiß keiner, aber ich habe damit Uwe Kokisch gespielt und ich war der erste wirklich durchgeknallte, sehr lustige Gerichtsmediziner, der heute oftmals gerne kopiert wird.
Interessant. Ja. Interessant. Und wie war das jetzt mit dem Outing? Du hast ja auch geschrieben, dann auch in einem Buch, Alkohol, Drogensucht. So ein Outing. Mhm. Irgendwann mal auch so eine bisexuelle Phase, hast du ja auch geschrieben, gesprochen. Wenn du sowas dann erzählt hast, hast du Nachteile davon gehabt? Also hier beim Werbung offensichtlich nicht, ist vielleicht aber auch die harmloseste von diesen Sachen. Mhm. Gab es Nachteile?
Könnte sein, könnte durchaus sein.
Aber du weißt es nicht.
Nee, genau. Ich weiß es nicht.
Denn Janik Schümann, mit dem habe ich neulich gesprochen, als der sich geoutet hat.
Ja.
Und so hier, ich habe einen Freund bei Instagram gepostet, also alle haben ihn gewarnt und er sagt, da gab es schon auch wirklich Nachteile davon.
Tja, also das ist halt einfach so bei mir, ich muss das auch immer und darf das immer wieder in meinen Solo-Sachen verarbeiten. Es gibt ja eine Stelle von mir, wo ich erzähle, dass ich tatsächlich aus meiner Perspektive, ich glaube bestimmt sogar, der erste Schauspieler im deutschen Fernsehen war, der Primetime, also 2015, einen homosexuellen Kuss gespielt hat. Ja, Primetime.
Stimmt. Was war das?
Das war ZDF Dora Held. Und vorher gab es nochmal von Uwe Friesner Produktion, wo Marco Hofschneider und ich eine Liebesszene hatten. Und beide Sachen hat meine Großmutter gesehen. Bei der ersten Geschichte, die Sache mit Marco Hofschneider, die auch ein bisschen intimer war. Aber Marco machte da was mit mir, was Männer so miteinander machen. Ja. Und es war so ein abgeschnittenes Bild, aber meine Großmutter saß vom Fernseher mit ihren besten Freundinnen und um 20:30 ruft sie mich an und sagt, Markus, sie sind jetzt alle gegangen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du musst das nicht machen, mit fremden Männern im Fernsehen rummachen. Wenn du Geld brauchst, ruf doch an. Ja, das ist einer meiner Lieblingsanekdoten über meine liebe, meine Omi.
Die nicht mehr lebt,
genau. Okay, ja. Und das ist tatsächlich so. Ich habe viele Sachen einfach sehr früh gemacht, die heute en vogue sind und wo alle drüber sprechen. Ob es die Depressionen vor 12 Jahren waren und mein Buch und weiter. Das ist jetzt gerade so eine Welle. Ich sag's gerne, Kollegen. Ihr kommt jetzt alle, weil ihr müsst, weil ihr darüber sprechen wollt, aber ich war der Erste.
Welche Rolle hat deine Großmutter in deinem Leben gespielt?
Boah, eine ganz tolle, liebevolle.
Denn ich meine, dass sie schon so ein, zwei Mal so aufgetaucht ist. Ja, so, wenn ich von dir gehört habe oder gelesen habe, die Großmutter war öfter mal da.
Die Großmutter war öfter mal die Omi Bösche. Und die von mütterlicherseits.
Auch aus Berlin oder wo war die?
Ja, geborene Lichtentalerin. Ja. Und Dingelskirchen. Und Omi zum Beispiel, die hat... Ja, die hat eine Staffelübergabe mit uns gemacht, weil es hat ein bisschen länger gedauert, bis ich als Mann meine Pflicht tun konnte. Und 4 Jahre haben wir geübt für unseren Sohn. Herr Majowski spricht in Hieroglyphen.
Aber kurz, was heißt Staffelübergabe?
Staffelübergabe. Mit Oma? Genau, also es war so, meine Oma lag im Sterben und Barbara und ich, wir waren auf dem Tauchurlaub in Ägypten als wir zurückkamen, hat meine Oma, die nicht mehr sprechen konnte, die Hand mit dem Bauch von Barbara gelegt und wusste vor uns, eine Woche später wussten wir es, dass sie schwanger ist.
Oh Gott.
Ja.
Ach, das ist schön.
Ja. Und dazu gehört noch ein kleines Brimborium, als wir unterwegs waren in Sharm el-Sheikh, da waren wir auf einem Tauchboot an einem ganz bestimmten Tag, diesem einen Tag, und fuhren von Ras Mohammed nach Ras Nasrani. Das ist Ras Mohammed, ist ein großer Felsen, der Mohammed-Felsen, und Ras Nasrani ist ein kleiner, der Nazarener der Christen, ne, da haben wir einen ganz kleinen Felsen genommen, so sind die halt, ne, der Große und der Kleine. Und auf dem Hinweg ist uns eine Beluga-Walherde begegnet, und die leitende Beluga-Wal-Kuh war schwanger. Hat man gesehen. Die war schwanger. Also, weiß nicht, Barbara hat, glaube ich, auch noch irgendwas anderes gesehen, dass es also gekennzeichnet hat. Und auf dem Rückweg haben wir die Herde wieder getroffen. Und da waren sie plötzlich nicht mehr zu 12, sondern zu 13. Da war das Baby da. Und dann direkt nach Hause und wir haben.
Und einen Beluga gemacht.
Ja.
Deswegen heißt dein Sohn
der
Beluga.
Der war ja schon mal gemacht, ja. Ja, schön, ja. Verrückte Sache. Ja.
Aber deine Großmutter, die klingt nach so einer richtigen Berliner Schnauze, die permanent ihre Kommentare abgegeben hat zu dem, was du gemacht hast, oder?
Ja, hat sie. Nach dem Krieg hat sie auf der Feuerbachbrücke Kartoffeln verkauft, weil sie ihre Familie ernähren musste. Da musste sie laut, ne? Steglitz, Feuerbachbrücke, da stand die Keule und so. Und die hat immer einen Kommentar zu allem gehabt, ja. Und einer ihrer Sprüche, wenn sie so geredet hat, dann meinte sie immer, ob du es glaubst oder nicht, du wirst fürchterlich lachen. Folgendes. Und so hat sie meistens ihre Anekdoten begonnen. Ob du es glaubst oder nicht, und du wirst furchtbar lachen. Folgendes. Genau, so hat sie immer angefangen.
Was ist deine liebste Anekdote, außer die Freundin, die zum Fernsehen versammelt wurden und dann alle frühzeitig gegangen sind? Was ist die Geschichte, die du immer in deinem Herzen tragen wirst, von den 100?
Der Blick und der Mut, die Klappe aufzumachen. Wir haben zusammen gegessen bei uns. Ich war frisch verheiratet. Wir waren frisch verheiratet, Barbara und ich. Und haben ein Fondue gemacht. Ein Käse- und Fleischfondue bei uns zu Hause. Alle waren eingeladen. Omi natürlich auch. Und dann haben wir die große Tischplatte aufgelegt, die den Tisch nochmal verdoppelt hat, damit alle ranpassen, die ganze Familie. Und ich beobachtete meine Großmutter schon so, und die guckte mal so und hat immer versucht mit ihrem Stäbchen. Und dann hat sie irgendwann so laut und vernehmlich gesagt, ihr seid sowas von dusselig. Glaubt ihr, dass eine alte Dame mit ihren kurzen Armen darüber kommt, um ihr Stäbchen in den Käse zu runken? Könnte mir vielleicht mal jemand helfen? Ich habe euch alle lieb, aber... Ja, das muss jetzt sein. Also dies einfach dieser Mut und das ist so herrlich gewesen. Und der Blick davor und auch die Dankbarkeit danach, dass sie dann endlich ihr Futter hatte.
Ach, wie toll ist das. Wie hieß die?
Margarete Bösche.
Ah, Margarete. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, die heißt bestimmt Gerda. Ich weiß aber nicht, wieso.
Okay.
Margarete ist das. Ach, klasse. Zum Schluss eine kurze Autovervollständigung noch. Du bist ja Autor jetzt, deswegen eine kleine Autorvervollständigung. Vervollständige spontan folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Egal, welches Tattoo, ich würde mir nie eins stechen lassen.
Ja, das weiß ich, deswegen. Aber wie sieht es aus, dass du dir nie hast stechen lassen? Wie sieht das aus?
3 Zahlen.
Oh, welche?
Na, welche wohl?
3 Zahlen. 666, genau. The number of the beast.
Niemals ever. Aber leider sind die auch teilweise versteckt in den Tattoos. Und diejenigen, die sich der Tattoos stechen lassen, wissen es gar nicht.
Wirklich? Tja. Aber was sind deine drei Zahlen?
Meine gute. Ach, das würde ich jetzt hier nicht sagen.
Ach so.
Das ist ja mein Geheimcode.
Ach, es ist Geheimcode.
Ja, ich sag mal die 5. Ich liebe die 5.
Dreimal die 5 oder was? Weil du hast ja gesagt drei Zahlen.
Jetzt hast du mich verraten. Jetzt muss ich mein Tresor ändern. Also, alle meine Passwörter.
5, 5, 5, 5. Okay. Welche Bedeutung hat die 5? Warum ist die 5 deine Lieblingszahl? Es gibt niemanden, der die 5 als Lieblingszahl
mein
hat.
Mein Vater war 5. Cellist bei den 12 Cellisten. Oh. Nummer 5.
Und dann gestern Abend hat mir erst einer erzählt, wie toll... Spielt er noch?
Nee, er ist verstorben.
Oh nein, er ist verstorben. Denn gestern Abend hat mir jemand erzählt, wie toll die 12 Cellisten sind. Und ich müsse unbedingt die 12 Cellisten sehen. Und ich war gestern Abend übrigens in der Philharmonie und habe ein Cellokonzert gesehen. Und zwar das von Benjamin Britten. Das ist relativ anstrengend.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Das ist ein bisschen anstrengend gewesen.
Aber,
interessant, aber sehr anspruchsvoll. Also auch so.
Leute, dieser Mann hier sitzt mir gegenüber und war gestern in einem Cellokonzert.
Ja.
Ach, herrlich.
Ein Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist
das Meeresrauschen.
In Spanien dort, an der Costa. Oder welches?
Cadiz.
Cadiz. Rauscht es auch am Stechlinsee?
Da rauscht auch was anderes. Ich war ja persönlich da und es ist schon vernehmlich, wenn ein Gewitter aufzieht und dann der Wind kommt. Mhm. Da kann man dann imaginieren und sagen, okay, ist ein bisschen wie so ein aufstürmender Hahn. Na, gehört viel Fantasie dazu, alles klar.
Wie ist denn der Müggelsee eigentlich?
Ich habe den immer schon gemocht.
Ja?
Ja, auch als kleines Kind. Müffelt der manchmal ein bisschen, auch kann es sein?
Ich keine Ahnung. Ich weiß, ich war noch nie da.
Müffelt? Nein, ich mag den. Finde den gut. Alle Berliner sehen. Ich bin ja ein Fan von dem Urstromstälern. Durch die Eisplatten, die über Berlin geschoben sind, sind ja unsere Seen entstanden. Ha, da haben wir ja aufs Geld wieder was Schlaues erzählt.
Ich kenne den Müggelsee natürlich aus diversen... ich habe es falsch geschrieben. Ich kenne den Müggelsee aus diversen natürlich Geschichten oder sowas. Mhm. Aber vor allem kenne ich ihn, oder da habe ich ihn kennengelernt, durch ein Haiku aus einem Wettbewerb der Berliner Zeitung. Und es war, glaube ich, ein 12-jähriges Mädchen, das folgenden Haiku einschickte.
Ja.
Ein Mann will reiten durch heißen Sand am Müggelsee, doch vergisst er das Pferd.
Wow.
Und ich habe das so geliebt und fand es so schön. Und ich glaube, sie war eine der Siegerinnen dort, auch bei diesem Wettbewerb. Ist, glaube ich, knapp 10 Jahre her. Ein Mann will reiten durch den heißen Sand am Müggelsee, doch vergisst er das Pferd. Cool. Das ist meine Assoziation mit dem Müggelsee.
Ich würde hier gerne einen Ernst Busch, einen Wilhelm Busch zitieren. Wenn alles sitzen bliebe und wir in Hass und Liebe so voneinander schwatzen, wenn Lügen Haare wären, wir wären rau wie Bären und hätten keine Glatzen.
Gut.
Wenn alles sitzen bliebe, was wir in Hass und Liebe so voneinander schwatzen, wenn Lügen Haare wären, wir wären rau wie Bären und hätten keine Glatzen. Wilhelm Busch.
Sehr schön. So, ich lasse dir das letzte Wort, deswegen sage ich nichts mehr. Nein. Markus, danke dir für die Begegnung. Es war total schön.
Gerne.
Dann danke dir für heute und bis die Tage.
Christian, bis ein Schatz. Tschüssi. Tschüssikowski, euer Majowski.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Anke van de Meyer. In meinem neuen Podcast Fast Food Long Story, da geht's um die Geschichte eurer Lieblingssnacks.
An das beste Schnitzel, an die beste Pizza, an dein bestes Curry oder so, das wirst du nie vergessen, weil das so simpel ist.
Ich erzähle euch von Leuten, die den Döner, die Tiefkühlpizza, Instant Ramen und den Burger groß gemacht haben. Leute wie Gianni, die ihr altes Leben hinter sich lassen und in der Fremde ganz neu anfangen müssen.
Der als gerade Abiturient natürlich auch überhaupt kein Geld hatte, hat er dem Papa einfach die Pacht geklaut und ist damit nach Deutschland abgehauen. Das heißt, er kann jetzt nicht einfach zurückkommen.
Fast Food Long Story findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich, wenn ihr uns ein Abo dalasst.